Ja, die heutige Lesung steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Weil nun Christus körperlich für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit derselben Gesinnung. Denn wer körperlich gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, damit er die noch verbleibende Zeit im Leib nicht mehr den menschlichen Leidenschaften, sondern dem Willen Gottes lebt. Denn es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach heidnischem Willen zugebracht haben, als wir in Ausschweifungen, Leidenschaften, Trunkenheit, Völlerei, Saufgelagen und greulichem Götzendienst lebten. Das befremdet sie, dass ihr nicht mit ihnen in derselben liederlichen Art lauft, darum lästern sie. Aber sie werden dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebenden und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündet worden, damit sie nach Menschenweise im Leib gerichtet werden, aber nach Gott im Geist leben. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt untereinander eine innige Liebe, denn die Liebe wird eine Menge Sünden bedecken. Seid gastfreundlich zueinander, ohne Murren. Und dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann als Gottes reden. Wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geliebte, lasst euch durch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern insofern ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werdet, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder, Dieb oder Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Leidet er aber als Christ, soll er sich nicht schämen, sondern Gott preisen in dieser Sache. Denn es ist Zeit, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt. Wenn aber zuerst an uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als dem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen und Gutes tun. Worte des lebendigen Gottes.
Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Abschnitt aus deinem Wort. Danke, dass er auch für uns heute eine lebendige Botschaft direkt von dir, unserem himmlischen Vater, hat. So öffne uns nun die Herzen und Ohren, dass wir sie hören. Schenke uns, dass wir uns wappnen mit dieser Gesinnung. Ja, das bitten wir dich um Jesu Willen. Amen. Jesus Christus stellt die Welt auf den Kopf. Das gilt nicht nur für unsere Gottesdienstzeiten. Und das haben wir in den letzten Wochen immer wieder im 1. Petrusbrief entdeckt. Wir glauben, dass unser Herr Jesus uns gedient hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Sein Dienen qualifiziert ihn für seine Herrschaft über die ganze Welt. Wo Jesus regiert, da werden die Ersten die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Jesus stellt die Welt und ihre Ordnung völlig auf den Kopf. Und das Wunderbare ist, indem er sie auf den Kopf stellt, macht er sie so, wie Gott sie sich schon immer vorgestellt hat. Jesus erneuert diese Welt und diese Erneuerung beginnt mit uns. Sie beginnt, indem wir ihm nachfolgen. Der 1. Petrusbrief hat uns in den letzten Wochen immer mehr hineingenommen in das Denken des Apostels Petrus, einem Denken, das durch und durch geprägt ist von seinem großen Vorbild. Petrus öffnet uns immer wieder die Augen für sein alles auf den Kopf stellendes Vorbild. Jesus nachfolgen heißt, dass wir unser Leben von ihm auf den Kopf stellen lassen. Jesus nachfolgen heißt geistliche Leiterschaft übernehmen, weil er der geistliche Leiter par excellence ist. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber wenn ich ehrlich bin, dann wirkte in den vergangenen Wochen auch manches fremd auf mich, vielleicht auf uns, an den Gedanken, dass Unterordnung, dieses Unwort, trotz allem etwas grundsätzlich Gutes ist. Daran muss man sich erst gewöhnen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das zeigt uns, dass unsere Erneuerung noch überhaupt nicht abgeschlossen ist. In uns wirken immer noch alte Kräfte. Auch wenn wir wiedergeboren sind zu einem neuen Leben, dann ist der alte Mensch immer noch am Zappeln. Und der würde gern alles beim Alten belassen. Der will nichts auf den Kopf gestellt haben. Und das heißt, die Kräfte, die sich in uns der Nachfolge entgegenstellen, die sich Jesus und seiner Herrschaft entgegenstellen. Und das ist, denke ich, von besonderer Bedeutung für diesen Bibelabschnitt, den wir gerade gelesen haben. Denn der erste Teil ruft uns auf, dass wir uns mit derselben Gesinnung wappnen, wie Jesus sie hatte. Wappnet euch mit derselben Gesinnung wie Jesus. Ihr seht das in Vers 1. Weil nun Christus, bei euch heißt es körperlich, bei mir heißt es im Fleisch. Weil nun Christus im Fleisch, ich behalte das mal bei, weil es wörtlich heißt, weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, wappnet euch auch mit derselben Gesinnung. Gesinnung ist ein besonderes Wort, vielleicht vor allem hier im Osten. Es steht für mehr als nur Bereitschaft. Es steht für eine Absicht, eine Intention. Und es ist dieselbe Intention wie die unseres Herrn, der entschlossen, wie heißt es hier, im Fleisch für uns gelitten hat. Jetzt müssen wir genau verstehen, was mit im Fleisch gemeint ist. Mit Fleisch verbinden wir unmittelbar unseren Körper, aber Fleisch steht eben für viel mehr. Es steht auch für menschliche Begierden und Triebhaftigkeit. In der Bibel steht Fleisch oft im Gegensatz zu Geist, und in diesem Gegensatz steht Fleisch dann für unsere Existenz in dieser Welt. Geist ist unser Leben, unsere Existenz in der kommenden. Und das wird am deutlichsten, wenn wir einen Vers aus dem vorherigen Kapitel anschauen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln offen. Dann schaut euch Vers 18 in Kapitel 3 an. Dort heißt es am Ende, Jesus wurde getötet, wörtlich, im Fleisch. Jesus wurde getötet im Fleisch, ist aber lebendig gemacht nach dem Leib. Ja, das heißt nicht, dass der auferstandene Jesus keinen Körper hatte, sondern dass es einen Gegensatz gibt zwischen dem Fleisch des alten Lebens und dem Geist des Neuen. Ja, Jesus ist nicht nur geistlich oder immateriell und ohne Körper auferstanden. Aber Jesus hatte einen alten Körper im Fleisch, den er durch seinen Tod abgelegt hat. Und jetzt hat er einen neuen Körper, einen geistlichen Körper in der Auferstehung. Also das nur als kleiner Exkurs, damit wir verstehen, was es bedeutet, im Fleisch zu leiden. Ja, dieselbe Absicht sollen wir haben, und das muss sich nicht direkt auf körperliches Leiden beziehen, sondern darauf, dass man den alten Menschen leiden lässt. Dass man die alten Begierden nicht mehr stillt. Das, was uns der alte Mensch ständig einflößt, einredet, dass wir das unbedingt brauchen. Und diesen alten Menschen loszuwerden, das klang in Kapitel 2 so, legt alle Bosheit ab und allen Betrug, Heuchelei, Neid und jede Verleumdung. Das heißt, es geht vor allem um unser Verhalten. In Kapitel 3, in Vers 9 heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Und hier in Kapitel 4 wird es in 3 und 4 so zusammengefasst, dass wir uns nicht mehr in den Ausschweifungen und den Leidenschaften und der Trunkenheit und der Völlerei und den Saufgelagen und dem greulichen Götzendienst hingeben. Das ist es, wenn man den alten Menschen loswird. Vielleicht soll ich direkt auch nachschieben, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass man gute Dinge nicht dankbar empfangen kann. Jesus hatte, wie die Bibel als Ganzes, eine positive Einstellung zu Essen und Trinken und Sexualität innerhalb der Ehe und Wohlstand insgesamt. Christen müssen nicht in Askese leben, sie müssen keine Masochisten werden. Das wäre ohnehin eine Form von Selbstbezogenheit. Leid ist kein Selbstzweck, sagt die Bibel. Und die Bibel lehnt es auch nicht ab, dass Christen Zeit mit Menschen verbringen, die Jesus noch nicht als Herrn und Erlöser angenommen haben. Wir sollten diesen Vers nicht so missverstehen, dass wir uns aus der Welt herausnehmen, in ein christliches Ghetto hinein, wo wir dann sicher vor diesen ganzen Leidenschaften sind. Jesus hat viel Zeit mit Sündern verbracht, nicht weil er sie cooler fand oder ihren Lebensstil attraktiver, sondern weil er wusste, sie brauchen eine Rettung. Aus Liebe, weil sie einen Arzt brauchen, genau wie wir ihn brauchen. Nein, es geht hier darum, dass man nicht mehr dem Fleisch des alten Menschen dient, sondern dem Geist, was heißt, dass man nach Gottes Willen lebt. Dass man nicht mehr selbstbezogen lebt, sondern so wie Christus für uns gelitten hat, so wollen wir für ihn und für andere Entbehrungen auf uns nehmen. Und dagegen schreit der alte Mensch an. Und er beschwert sich, dass er zu kurz kommt. Was ist mit mir? Was ist so schlimm an ein bisschen Spaß im Leben? So schreit der alte Mensch im Innern. Und was antwortet der Neue darauf? Nein, wir dürfen keinen Spaß haben. Christen haben keinen Spaß. Nein, der Neue sagt, ja, ein Spaß ist nichts Schlimmes. Aber wenn du im Geist lebst, dann freust du dich über neue Dinge. Die alte, egozentrische Lebensweise ist so leer und bedeutungslos und abstoßend, wenn du das Leben mit Gott erleben darfst. Er erfüllt dich mit Staunen und mit Freude und mit Liebe. Ja, ein Spaß ist nichts Schlimmes, aber meine größte Freude ist es, mit Gott zu leben. Auf seine Weise, nach seinem Willen. Selbst, wenn es Leiden bedeutet. Wenn es Entbehrung bedeutet. Wer seinen alten Menschen erfolgreich in die Schranken verweist, der lebt das neue Leben im Geist. Oder wie heißt es hier am Ende? Wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Uns ist bewusst, wie entscheidend es für unsere Berufung als Christen ist, dass wir beabsichtigen, dem alten Menschen Saures zu geben, ihn leiden zu lassen. Dass wir nicht nur dazu bereit sind, wenn es sein muss, es nicht nur notgedrungen in Kauf nehmen, sondern beabsichtigen. Unsere Intention es ist, dem alten Menschen so richtig eins über den Schädel zu geben. Denn überlegt euch, wir sind berufen zur geistlichen Leiterschaft. Was hindert deine geistliche Leiterschaft mehr als deine Sünde? Und was fördert deine geistliche Leiterschaft mehr als die Abkehr von der Sünde? Und Vers 1 sagt hier am Ende, genau das bewirkt diese Sinnung, die Jesus hatte. Wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Zusammengefasst können wir also sagen, sich mit derselben Gesinnung zu wappnen wie Jesus, steht für eine Absicht, nach Gottes Willen zu leiden. Und das heißt im Besonderen, nicht mehr für sich selbst zu leben, sondern wie Christus für andere Entbehrungen und Leid in Kauf zu nehmen. Boah, ist das eine schwere Nachricht, oder? Und wieder stellt Jesus unsere Welt auf den Kopf. Leid ist was Gutes. Wer es glaubt, wird selig. Also lasst uns überlegen, wie bereit bin ich dazu? Beispiel Fasten. Ich habe schon vor einiger Zeit eine ausführliche Predigt zu dem Thema gehalten. Die findet ihr noch irgendwo im Predigtarchiv. Aber kurz zusammengefasst, die Bibel geht im Alten und im Neuen Testament davon aus, dass Christen fasten. Und dass es gut für uns ist, wenn wir fasten. In den letzten Wochen haben sich manche gefragt, haben wir genug für unsere liebe Schwester Nora gefastet? Der Schmerz sitzt tief. Aber die Antwort ist nicht mehr Fasten. Gott ist kein Gebetsautomat, in den ich Fasten wie eine Münze einwerfe, damit mein Gebet erhört wird. Nein, er ist ein himmlischer Vater, der uns immer hört. Nicht wegen unseres Fastens, sondern weil wir zu Jesus gehören. Fasten ist keine Münze in einen himmlischen Automaten. Fasten ist dein Mittel zur Heiligung. Fasten ist das Mittel, wie du dem alten Menschen Saures gibst. Fasten lässt den alten Menschen leiden und sagt ihm, nein, du hast hier nicht das Sagen. Ich mag hier Hunger verspüren, aber von dem lasse ich mich nicht kontrollieren. Fasten zeigt dem alten Menschen in Jesu Worten, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Matthäus 4, Vers 4. Und natürlich schreit der alte Mensch dagegen an. Er macht uns Angst davor, was das kostet, was das bedeutet, wie schwierig es ist und weißt du, wie stressig mein Leben ohnehin schon ist? Das ist der alte Mensch. Und meine Bereitschaft zu fasten, das ist ein gutes Indiz dafür, ob ich mich mit derselben Gesinnung wappne wie Jesus. Und ganz ehrlich, als ich das erkannt habe, fühlte ich mich überführt. Vielleicht geht es euch auch so. Die Bereitschaft zu leiden, zu fasten, wie auch immer, das ist wie mit einem Bungee-Sprung. Ja, ich habe noch nie einen gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, wie das ist, hier oben zu stehen und wie viel Überwindung es kostet, sich in die Tiefe zu stürzen. Habt ihr das schon mal gemacht? Wer hat schon mal einen Bungee-Sprung gemacht? Es gibt keine Verrückten unter uns, genau. Alles sträubt sich dagegen, ja? Alles schreit, tu es nicht. Und wenn man sich überwunden hat, dann ist der Jubel groß. Im zweiten Teil von diesem Kapitel kommen wir zur Freude. Wenn man gelitten hat. Das ist der erste Teil der Predigt, in dem es einmal mehr um den Konflikt alter Mensch gegen neuer Mensch geht. Geist gegen Fleisch, das führt zur Absicht, zur Gesinnung, dass wir das hässliche, alte Fleisch leiden lassen. Ihm den Garaus zu machen. Ist das deine Absicht? Dann folgst du Jesus nach. Aber jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu und der ist im ersten Petrusbrief zu dieser Zeit besonders relevant. Denn wenn man so lebt, dann schlägt das Imperium, das Fleisch, zurück. Das Fleisch ist verbündet mit der Welt. Das Fleisch ist nicht nur in mir, sondern auch in anderen. Es schreit nicht nur in mir nach Aufmerksamkeit, sondern auch äußerlich werde ich Widerstand erwarten müssen, wenn man das ausschweifende, sündhafte Leben hinter sich lässt. Vers 4, das befremdet sie, dass er nicht mit ihnen in derselben liederlichen Art, wörtlich heillosen Art, lauft, darum lästern sie. Und viele von uns, denke ich, kennen den Schmerz, wenn andere über uns lästern. Auf Arbeit, Weihnachtsfeiern, Familie, Freunden. Das Lästern sollte uns zwar nicht überraschen, aber es ist trotzdem nicht einfach. Wenn wir erkannt haben, dass Gott uns für liebevolle Gemeinschaft erschaffen hat, dann tut das so richtig weh. Und sowohl die Art, die Form des ausschweifenden Lebens ist nicht liebevoll. Und genauso wenig ist der Umgang mit denen, die nicht daran teilnehmen, liebevoll. Sie lästern. Und das heißt, Christen leiden auf drei Weisen. Durch den Kampf mit dem alten Menschen in uns. Wir spüren das ja trotzdem, auch wenn es gegen den alten Menschen geht. Ja? Sehr real. Zweitens, durch das Lästern anderer. Das ist sozusagen die psychologische Kriegsführung des Fleisches. Ja, und das Fleisch ist eben immer noch in uns. Und dieses Leiden ist in uns. Und drittens, durch die Eskalation, die sich daraus ergibt, wenn man konsequent lebt. Und die dann tatsächlich in letzter Konsequenz, so wie damals im ersten Petrusbrief, zu echter und körperlicher Verfolgung führt. Diese drei sind wie drei Stufen, bei der eine zur nächsten führt. Und ich glaube, wir dürfen in Deutschland dankbar sein, dass wir im Frieden leben und keine körperliche Verfolgung befürchten müssen. Wir müssen uns aber auch fragen, welchen Preis wollen wir diesen Zustand erhalten? Versuchen wir ihn durch die falschen Mittel zu sichern, damit wir nicht verlästert werden, keine Verfolgung erleiden müssen. Das Fleisch macht immer Druck, dass wir uns angleichen müssen. Und wenn wir diesen Druck falsch interpretieren, nämlich dass das Problem auf unserer Seite liegt und wir gefordert sind, uns mehr auf das neue Denken einzustellen und die Umstände, dann werden wir schon auf Stufe 2 versuchen, möglichst wenig anecken. Stufe 2 war die psychologische Kriegsführung. Und schon sind wir nicht mehr Salz und Licht. Die anderen haben keinen Grund mehr zu lästern, weil wir so leben wie sie. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jeglicher Kritik entziehen wollen. Die Gesellschaft soll uns in Frage stellen, denn wir sind ja nicht perfekt. Und wir wollen im Austausch sein. Aber wir können auch drin zuversichtlich sein, dass Gottes Lebensweise besser ist als die Alternativen, die neu erfunden wurden. Es hat sich bewährt und wir wollen uns nicht von christlichen Werten nur deshalb verabschieden, weil sie anderen nicht gefallen und sie über uns lästern. Das war schon damals im ersten Jahrhundert so. Wenn wir uns also mit derselben Gesinnung wappnen wie Jesus, dann sind wir darauf vorbereitet, auf dieses dreifache Potenzial zu leiden. Und wenn wir vorbereitet sind, dann scheuen wir uns nicht mehr davor. Und da wollen wir hin. Hoffe ich, wollen wir dahin. Dahin leitet uns der Geist. Und wir wissen, wenn wir bereit sind, dieses Leid auch für uns anzunehmen und sogar darauf abzuzielen, dann schließen wir mit der Sünde ab. Der alte Mensch ist erst tot, wenn wir selbst sterben. Leid ist die Vorstufe davon. Leid macht den alten Menschen zur Schnecke. Er bringt ihn nicht komplett um die Ecke. Leid um Jesu Willen wirkt zu unserem Guten. Und ich denke, was wir gerade wiederum an Nora sehen, ist, wie sie ihr Leid unter Jesus stellt. Ja, auch wenn es ein gesundheitliches Leid ist, dann merken wir, wie in ihrem Leid sie Jesus die Ehre gibt. Und darum geht es letztlich. Wie wirkt sich also diese Einstellung, diese Gesinnung auf unser Leben als Christen und unser Leben in der Gemeinde aus? Petrus hat hier zuerst als Christen der einen Vers: Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Wenn wir erkannt haben, dass es viele Schreien in uns, der alte Mensch ist, dann werden wir diesem Geschrei weniger Gehör geben. Und es heißt vor allem eins: Wir werden Impulsivität ablehnen. Wir werden Emotionalität ablehnen. Denn Emotionalität und Impulsivität sind ungefiltert. Besonnenheit heißt dagegen, dass ich zuerst prüfend den Blick nach innen wende. Ich filtere meine Empfindungen, bevor ich mir eine Reaktion erlaube. Bin ich empört über etwas? Das ist wahrscheinlich der alte Mensch. Der neue Mensch empört sich nicht. Bin ich begeistert von nichtchristlichen Dingen? Ja, wahrscheinlich alter Mensch. Ja, wir prüfen und filtern. Und dieses Prüfen bedeutet, dass wir wahrscheinlich langsamer reagieren werden als andere, die einfach ihrem Gefühl folgen. Und das kann uns manchmal ein Gefühl der Schwäche geben, ja, oder Unterlegenheit. Unser Ziel ist, glaube ich, dass diese neue Gesinnung automatisch in uns abläuft, aber bis dahin dauert es. Ja, dadurch würden wir Speed gewinnen. Aber ganz ehrlich, oft ist es so, dass wir denken, wenn wir denken, wir sind dort angekommen, dann wird es am gefährlichsten. Ja, denn der alte Mensch, der kapert auch die neuen Automatismen. Der geht nicht weg, der versucht alles zu vereinnahmen. Das heißt, wir müssen immer besonnen den Blick nach innen richten und erstmal filtern, was wir eigentlich empfinden. Ist es nach Gottes Willen? So viel zur Besonnenheit. Nüchternheit im Gebet. Das heißt, wir legen zuerst die Sache Gott vor. Ja, wir fragen nach Gottes Willen in dieser oder jener Angelegenheit. Wir beten Gottes Willen nach, den wir in seinem Wort entdecken. Und es führt dann nicht mehr automatisch zu dem Gebet: Herr, bitte errette diesen Mensch aus seinem Leid. Wenn das das einzige Gebet ist, das wir beten, dann ist es nur ein Gebet des alten Menschen. Natürlich dürfen wir für Errettung aus Leid beten und um Heilung vor Krankheit. Aber der neue Mensch betet dazu: Herr, bitte stärke und bewahre die Person durch sein Leid. Denn Leid ist immer eine Gelegenheit, mit der Sünde abzuschließen. Und wir wissen nie, ob Gottes Wille die Heilung ist, aber wir wissen, dass sein Wille die Heiligung ist. Wir wissen, dass er uns sicher in sein ewiges Reich führen wird, und dafür beten wir. So viel zum Leben als Christ: Nüchternheit, Besonnenheit. Und in der Gemeinde gilt Vers 8: Habt untereinander eine innige Liebe. Und ich denke, das kommt daher, dass es eine sehr große Herausforderung ist, wenn man unter diesem Leidensdruck lebt. Man vergisst leicht die innige Liebe zu anderen, wenn man auf dreifache Weise, oder wie viel auch immer, zwei einfacher, tatsächliches Leid empfindet. Und dann brauchen wir diesen Aufruf. Wenn jemand leidet, egal ob auf Stufe 1, 2 oder 3, dann, wie heißt es hier, dann wollen wir ihm dienen, und zwar wie Vers 9, durch Gastfreundschaft. Seid gastfreundlich zueinander, ohne Murren. Vielleicht hat jemand sein Haus verloren, vielleicht musste jemand flüchten. Wegen der Verfolgung, Stufe 3. Vielleicht leidet jemand unter Einsamkeit. So oder so wollen wir unser Haus für sie öffnen. Gastfreundschaft ohne Murren. Das ist unsere Aufforderung. Vers 10. Dient einander mit euren Gaben. Leid lässt uns Schwäche fühlen. Wenn wir einander dienen, stärken wir uns gegenseitig. Wir stärken einander in inniger Liebe. Wir sagen dem anderen, du musst nicht stark sein. Und Vers 11, wir wollen reden als Gottes reden. Das heißt, wir wollen seine Liebe mit unseren Händen tun, aber wir wollen auch seinen Willen, seinen Trost, seine Erbauung auf unseren Lippen haben. Auf diese Weise sind wir sowohl als Christen als auch als Gemeinde ein Licht in dieser Welt. Weil in unserer Gemeinde die Welt auf den Kopf gestellt wird. Und dadurch wird Jesus verherrlicht. Dazu sagen wir, Jesus baut sein Reich. Und dadurch wird in allen Dingen Gott verherrlicht. Vers 11, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das zeigen wir durch diese Gesinnung. Ab Vers 12 wendet sich Petrus dann besonders dem Stufe 3 Leiden zu, dem Leiden in der Welt, wobei das auch, glaube ich, Anwendung für uns in unserem Leid hat, das wir erfahren. Und zwei Dinge stehen dabei im Vordergrund. Zwei Aufrufe. Erstens, lasst euch nicht befremden, sondern freut euch. Ihr seht das in den Versen 12 und 13. Geliebte, lasst euch durch die Feuersglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames oder etwas Befremdendes, sondern insofern ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch. Wenn bis jetzt die Welt auf 90 Grad gedreht wurde, dann sind es jetzt 180 Grad, oder? Wir sollen uns über Leid freuen? Wow. Das ist ein Wunder, oder, wenn wir das tun? Das ist wirklich Gottes Wirken in uns, wenn das wirklich wahr wird. Und vielleicht merken wir, wie weit wir davon weg sind, von diesem Denken, wie Jesus denkt. Aber wir sehen es auch in der Apostelgeschichte, als letzte Woche erwähnt, wie Petrus vor dem Hohen Rat geschlagen wird und er und Johannes gehen raus und sie freuen sich, dass sie würdig geachtet wurden, für Jesus zu leiden. Das ist so seltsam, das ist so anders. Und hier merken wir, Jesus stellt die Welt auf den Kopf und auch wir brauchen diese Erneuerung, damit wir denken wie Jesus. Petrus sagt, als Fremde in der Welt, das ist ja das Motiv im ersten Petrusbrief, als Fremde in der Welt sollte es uns nicht befremden, wenn die Welt Christen mit Fremdenhass begegnet. Fremdenhass ist so natürlich in dieser Welt, oder? Es ist ganz normal, dass man Fremden skeptisch gegenüber steht. Nun, die Welt steht skeptisch gegenüber der neuen Schöpfung. Wir passen nicht hierher. Wir kommen aus einem anderen Kulturkreis. Wir kommen aus Gottes Reich. Wir lieben mit einer anderen Liebe und sprechen eine andere Sprache. Wir feiern nicht die gleichen Feste, wir freuen uns nicht über die gleichen Dinge, wir sind total anders als diese Welt. Christen raus. Und was draufkommt, wir sollen uns dadurch nicht abhalten lassen, anderen in der Welt Gutes zu tun. Vielleicht gewinnst du sie gerade dadurch, dass du wirklich als jemand lebst, dessen Leben auf den Kopf gestellt ist. Nämlich, dass du denen, die dich hassen, Gutes tust. Vielleicht gewinnst du sie. Vielleicht darfst du für sie leiden, um Christi willen, wenn es Gottes Wille ist. glaube, es ist noch ein Weg hin bis zur Freude. Aber wir wollen dorthin kommen. Und Jesus verspricht dir, hey, Jesus wird wiederkommen in Herrlichkeit und er wird dir seine Herrlichkeit geben, wenn du so denkst. Und deshalb wollen wir so denken. Der zweite Punkt ist, in Vers 16, leidet er aber als Christ, also die Voraussetzung ist, dass er nicht als Verbrecher oder sonst was leidet er aber als Christ, soll er sich nicht schämen, sondern Gott preisen in dieser Sache. Schämen würden wir uns, wenn wir denken, uns widerfährt etwas Schlimmes. Jesus sagt, es ist völlig normal, lasst euch dadurch nicht befremden. Schämen würden wir uns, wenn wir denken, uns wird dadurch die Ehre genommen, unsere Würde genommen. Jesus sagt, Leid ist Würde. Jesus hat am Kreuz seine Ehre gewonnen, als er am meisten gelitten hat. Schämt euch nicht. Preist den Herrn dafür. Preist du den Herrn für dein Leid? Das ist richtig schwer, oder? Ihr Lieben, die Bibel ruft uns auf, geistliche Leiter zu werden. Und wir werden geistliche Leiter, indem wir Christus nachfolgen. Und das stellt unsere Welt auf den Kopf. Und heute stellt es unser Verständnis von Leiden auf den Kopf. Leiden, weil wir Gottes Willen tun, ist etwas grundsätzlich Gutes, ein Grund zur Freude, ein Grund, Gott zu preisen. Es hilft uns, mit der Sünde abzuschließen, dem Fleisch Saures zu geben. Leiden, weil wir Jesus bekennen, ist sogar Grund zur Freude. Es ist eine zusätzliche Bestätigung, wie heißt es hier? Dass der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist geistlicher Leiterschaft. Du bist als Leiter berufen. Und dazu gilt es vielleicht für manche, dass sie ihre Emotionen oder ihre Impulsivität neu filtern und fragen, will ich das nur nicht, weil der alte Mensch es nicht will? Dann ignoriere ich das einfach. Besonnenheit und nüchternes Gebet helfen uns. Und wir helfen uns gegenseitig durch innige Liebe in der Gemeinde. Der Zuspruch Gottes, dass wir teilhaben an den Leiden von Jesus Christus, stärkt uns noch zusätzlich. Und dass wir deshalb glückselig sind, stellt zwar unsere Welt auf den Kopf, aber es ist eine gute Weise, denn jeder Mensch in dieser Welt leidet. Jeder Mensch in dieser Welt wird sterben. Und wir wissen, wenn wir gestorben sind, dann ist die Sünde am Ende. Dann ist der alte Mensch tot. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Und Leiden ist die Vorstufe davon. Also beabsichtigt zu leiden. Ich vermute, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wir diese Gesinnung wirklich verinnerlichen können. Das geht so schwer in unsere Köpfe hinein, die von klein auf ausgerichtet sind auf weltliche Sicherheit, weltliche Bequemlichkeit, weltlichen Status und all das wird auf den Kopf gestellt. Das dauert seine Zeit. Aber ich hoffe, dass wir uns einig sind, dass wir diese Gesinnung haben sollten und haben wollen. Darum geht es mir heute. Dass wir Ja sagen dazu. Denn das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dafür sollen wir beten. Allmächtiger Gott, wie anders ist dein Denken über diese Welt, über das gute Leben, Und wir danken dir, dass du uns dein Denken, deine Werte, deine Ordnung in Jesus offenbart hast. Ja, es braucht ein ziemlich großes Wunder, dass wir so werden wie Jesus und uns mit derselben Gesinnung wappnen. Aber dir ist nichts unmöglich. Du kannst uns das schenken. Und so kannst du uns zum Leuchtturm machen in dieser Welt, in der Finsternis, in der wir hier leben. Du kannst uns zu Salz und Licht werden lassen, indem du uns dieselbe Einstellung gibst, die bereit ist und beabsichtigt, im Fleisch zu leiden. Herr, hilf uns. Stärk uns durch deinen Geist. Gib uns ein Gespür dafür, dass wir dann glückselig sind, wenn wir um Christi willen leiden, verleumdet werden. Und so schenk du uns, dass wir uns ihm, dir als dem treuen Schöpfer unsere Seelen anbefehlen und Gutes tun, auch im Leid. Das bitten wir dich um Jesu Willen, unserem Herrn und Erlöser. Amen.